Ton und Wort.
Eine Reihe, die auf Frauen in der Musik blickt.
Es geht um ihr Leben und Werk, die persönlichen Kämpfe und ihre große Relevanz heute.
Ich, Larissa, spreche mit meiner Freundin Xenia, einer professionellen Geigerin aus München. Heute soll es jedoch nicht direkt um das Leben von Künstlerinnen und oder Komponistinnen gehen, sondern um die Geschichte eines Musikinstrumentes, nämlich dem Klavier. In der patriarchalen Gesellschaft wurde es Frauen lange untersagt, einen Großteil der Instrumente spielen zu lernen. Die Instrumente, die Frauen lange Zeit spielen durften, wurden von Männern bestimmt. Beispielsweise wurde es Frauen untersagt, Flöte zu spielen, weil ihre Form als zu suggestiv galt.
Diese Einschränkungen wurden 1722 in dem sogenannten Verhaltensbuch für junge Damen von John Essex festgehalten. Auf der Buchrückseite steht geschrieben, Zitat Anfang, der Führer für junge Damen oder Regeln für die Bildung in mehreren Kategorien mit Anweisungen zum Anziehen sowohl vor als auch nach der Heirat und Ratschläge für junge Frauen. Zitat Ende.
Die Absurdität macht diese Beschreibung des Buchrückens schon sehr deutlich. Das Buch gestattete Frauen zu jener Zeit lediglich, Instrumente wie beispielsweise das Cembalo oder das Klavier, die Gitarre und die Laute zu spielen und oder sich als Frau im Gesang auszudrücken. Vor dem 19. Jahrhundert war es damit europäischen, amerikanischen und auch lateinamerikanischen Frauen nahezu unmöglich gemacht worden, Karriere in der Musikbranche zu machen. Von ihnen wurde verlangt, der Hausarbeit nachzugehen und wenn nur, dann an sozialverträglichen Freizeitaktivitäten teilzunehmen. Dennoch haben es einige wenige Frauen geschafft, beispielsweise als Opernsängerin oder Theaterdarstellerin erfolgreich zu werden und somit auch eine öffentliche Bühne zu finden.
Es scheint schon fast etwas ironisch, dass die Ursprünge der bemerkenswerten und fruchtbaren Beziehungen zwischen Frauen und dem klassischen Klavier in einem so scheinbar brachliegenden historischen Feld liegen könnten. Aber genau das ist der Fall.
Die sogenannte angemessene Aufführung von Musik sollte nämlich zu einer Standardaktivität für Frauen werden, lange bevor das Klavier überhaupt erfunden wurde. Relativ winzige Tasteninstrumente mit sanftem Volumen wie das Clavichord oder Spinett wurden für Mädchen als ideal geeignet bezeichnet für die kunstvolle Beschäftigung mit dem weiblichen Geist und auch Körper angesehen.
Mitte des 19. Jahrhunderts galten Klavierinstrumente als weibliches Musikinstrument par excellence. Es ging sogar so weit, dass es für alle Frauen der Bourgeoisie zur Norm wurde, das Klavier anständig zu beherrschen.
Zitat Anfang: Kein kultiviertes Haus sollte ohne Pianoforte sein. Keine Dame, die eine Dame sein möchte, kann zugeben, dass sie das Pianoforte nicht spielen kann und kein Gentleman kann seine Missachtung zulassen. Zitat Ende. Das schrieb der norwegische Autor Bjørnstjerne Bjørnson.
Das Spielen fand normalerweise in der Privatsphäre des Hauses statt oder wenn Besuch kam. Wenn aber eine Frau besser Klavier spielen konnte als die Gastgeberin, musste sie ein weniger schwieriges Stück auswählen, um sie in keine unangenehme Situation zu bringen.
Die Verbreitung von Tasteninstrumenten in den Häusern der wohlhabenden Menschen führte zu einer Nachfrage auch nach Lehrern. Es war ein ziemlich lukratives Geschäft geworden, als Lehrer zu arbeiten, und ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war es für männliche Musiker eine gängige Methode, um Geld zu verdienen. Das Klavierspielen sollte die Frauen auch schmücken und sie für Männer noch attraktiver für eine eventuelle Heirat wirken lassen. Eine eigene aktive künstlerische Tätigkeit wurde den Frauen somit abgesprochen.
Dazu meint Lise Karin Mehling, eine Professorin des Instituts für Musik und Tanz der Universität Stavanger, Zitat Anfang, sie hatte das erreicht, was viele das Ziel von Musik und Klavierspiel hielten. Es war ein Teil der Ausbildung von Frauen, um ihre Heiratsaussichten zu verbessern. Zitat Ende. Als Klaviere immer beliebter wurden, wurden sie sowohl billiger als auch experimenteller in Form und Funktion. Diese Absurdität zeigt die Tatsache, dass es Klaviere zu kaufen gab, die auch als Salontisch, Schreibtisch, Schrank, Arbeitstisch, Schminktisch und Werkzeugkasten verwendet werden konnten.
Bis zum 19. Jahrhundert waren Klavierkompositionen zahlreicher als die von allen anderen Instrumenten zusammen und wurden in großen Teilen von Männern für Frauen geschrieben.
Zu diesem Zeitpunkt war es für besonders talentierte Frauen dennoch möglich, in ihrem Umkreis eine gewisse Anerkennung für die Qualität ihres Spiels zu erreichen. In einigen Fällen reichte dieses Talent aus, um die begehrte Anerkennung bekannter Lehrer und Musiker zu erlangen.
In der Öffentlichkeit wurde es Frauen dennoch weiterhin untersagt, Klavier zu spielen. Lise Karin Mehling bezeichnet das Klavierspielen von Frauen als sogenannte Heimkunst. Diese Art der musikalischen Praxis, die von der Professorin als Heimkunst bezeichnet wird, war nicht so angesehen wie die musikalische Praxis, die in der Öffentlichkeit stattfinden konnte.
Im Verlauf der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts durften Frauen dann auch Klavier in der Öffentlichkeit spielen. Das sich drastisch entwickelnde pianistische Repertoire machte es Frauen möglich, eine breitere Anerkennung zu bekommen. Hier begegnen wir auch der Musikerin, die Maßstäbe für das Potenzial klassischer Pianistinnen setzte und als Pionierin des klassischen Klaviers in die Geschichte eingehen wird, Clara Schumann.
In den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nahm der Fokus auf institutionelle klassische Musikausbildung in den USA zu. Profimusiker und Profimusikerinnen bekamen dadurch eine neue Möglichkeit, sich sowohl einen Namen zu machen, als auch ihren Lebensunterhalt auf dem musikalisch fruchtbaren amerikanischen Boden zu verdienen.
Während sich die Wahrnehmung und Akzeptanz von Frauen in der klassischen Musik maßgebend veränderte, wurden sie dennoch nicht gleich behandelt wie ihre männlichen Kollegen. Immer wieder mussten Musikerinnen sich damit auseinandersetzen, welche Erwartungen seitens der Gesellschaft an sie gestellt wurden. Sie wurden dafür diskriminiert, wenn sie eine lebenslange Karriere anstrebten.
Während die talentiertesten und die am besten vernetzten Frauen in der Regel schon früh einen Anspruch auf eine solche Karriere erheben konnten, wurden viele andere eher als Lehrende an hochkarätigen Instituten und in anderen funktionalen, aber weniger glamourösen Rollen akzeptiert.
Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es immer mehr Pianistinnen, bemerkenswerte Karrieren zu machen, Bekanntheit sowie Ruhm zu erlangen. Immer mehr Frauen in diesem Genre stammten aus weniger traditionellen musikalischen Verhältnissen, erkundeten neues und abenteuerliches Repertoire und erreichten neue Höhen professioneller und künstlerischer Exzellenz.
Einerseits mussten sich Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen noch immer den gesellschaftlichen Hürden stellen. Andererseits wurde es häufiger, dass Mädchen schon früh Unterstützung erhalten konnten. Die klassische Klavierwelt der letzten 50 Jahre war voller fantastischer Spielerinnen und Wegbereiterinnen. In der Zwischenzeit haben die technologischen Entwicklungen den Pianistinnen den Zugang zu Märkten und Möglichkeiten eröffnet, die über die Grenzen traditioneller Veranstaltungsorte und auch Medien hinausgehen. Für die Frauen des klassischen Klaviers ist die Zukunft damit vielversprechend.
Neben der reichen Geschichte weiblicher Klavierspielerinnen, von der sich jede und jeder inspirieren lassen kann, kommen wir einer Welt immer näher, in der künstlerisches und berufliches Potenzial individuell und ohne Unterscheidung zwischen Mann und Frau betrachtet wird.